wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier wie immer mit
Toni Bernhardt. Und wir haben heute einen Gast. Wir sitzen nicht alleine hier, wie üblich, sondern das erste Mal in diesem Podcast gibt es einen Gast. Es ist Hans-Harald Müller aus Hamburg, Professor für Neuere Deutsche Literatur, großer Experte der Weimarer Republik, vor allem auch der linksintellektuellen und linksradikalen Bewegungen dieser Zeit. Die Weimarer Republik ist eine aufregende, komplexe, komplizierte Zeit. Becher sticht da deutlich hinein und diese Phase mit anhängenden Persönlichkeiten, Dichtern und Themen werden wir heute behandeln und eben in erweiterter Runde, nicht nur wir alleine, sondern mit unserem Gast Hans-Harald Müller.
Guten Morgen.
Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, danke.
Ja, und wir haben uns heute gedacht, weil es so schön ist, über die drei Bs zu sprechen. Becher, Brecht und Ben sind ja alle drei eigentlich aus derselben Generation und haben irgendwie auch parallele und dann doch abweichende Lebenswege. Da haben wir gedacht, dann nehmen wir die mal als Ausgangspunkt, um mit dir darüber zu sprechen, wie die sich so entwickelt haben. Einerseits in der Weimarer Republik, aber dann eben auch natürlich in der Nachkriegszeit. Und das Schöne an den dreien ist ja auch, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen, dass sie auch immer wieder Texte übereinander geschrieben haben. Also das ist so ein Thema, dem wir heute ein bisschen genauer nachgehen wollen.
Also die drei eignen sich natürlich ganz hervorragend, um das ganze politische, aber auch ein großes literarische Spektrum der Weimarer Republik in den Griff zu bekommen, in den Blick zu nehmen, in den Griff zu bekommen. Alle drei haben voneinander jeweils Kenntnis genommen, wenngleich die offizielle Bezugnahme in den Texten bei den dreien sehr, sehr unterschiedlich ist. Das heißt also, Ben hat sich relativ selten geäußert, Brecht in seinen Briefen und Tagebüchern häufiger. Bei Becher weiß ich das gar nicht. Christian, weißt du das, ob er zu den beiden anderen...
Doch, hat er. Also zu Brecht sowieso ständig, also gerade dann in der DDR, weil die ja auch viel miteinander in Kontakt waren.
Das ist klar, ja.
Aber auch zu Ben, also es gibt noch spät so Aufzeichnungen, wo Becher dann darüber nachdenkt. Er sagt dann, ich hätte eigentlich den Weg gehabt, ein Ben oder auch ein Becher zu werden und ich bin dann ein Becher geworden. Also das sind so Sachen, man sieht, und es gibt auch immer wieder, das werden wir gleich noch uns in den Zitaten anschauen, es gibt auch ein Gedicht von Becher über Ben, als er gestorben ist, und dann eben auch was, einen Text zu Brechts Tod. Also insofern, Becher hat da schon sehr viel drüber nachgedacht, vor allem auch, glaube ich, immer in Bezug auf die eigene Selbstverortung. Ne? Wo gehöre ich hin? Wie positioniere ich mich in Bezug auf die anderen beiden?
Der Unterschied zwischen den Äußerungen in der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich nur der, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Töne außerordentlich viel versöhnlicher sind und die Schlachten, polemischen Schlachten, die sie vorher geschlagen haben, dann eher in den Hintergrund gerückt sind und vielleicht auch, man denkt, merkt das vor allen Dingen bei Dublin, der ja der erbitterste Gegner von Becher am Ende der Weimarer Republik gewesen ist, wobei das auf Gegenseitigkeit beruhte, dass der diese Zwistigkeiten völlig vergessen hat und mit Becher nur sehr freundlich kommuniziert.
Das ist interessant, also gerade so nach der Nachkriegszeit, weil sie ja doch auch in unterschiedlichen Staaten dann sind, ist gar nicht so selbstverständlich.
Ja, aber man sagt ja sehr häufig, nichts verbindet so sehr wie eine zurückliegende Feindschaft. Nicht? Und das ist bei denen ganz offensichtlich der Fall.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben uns heute ja vorgenommen, die 3B, Ben, Becher, Brecht, etwas näher zu besichtigen und anzuschauen. Weimarer Republik, wuselige Zeit. Es ist ja ein immenses Netzwerk an Intellektuellen, an Schriftstellern, die hier tätig waren. Wie würdest du sagen, hat man sich diese Zeit auch im Alltag vorzustellen. Also wir wissen heute, dass die schreiben einander Briefe, die äußern sich übereinander. Da gibt es ja noch Dutzende und Dutzende andere. Irgendwie hat man manchmal den Eindruck, als wären die alle ganz eng miteinander verflochten gewesen durch Begegnungen in den Städten, in den Zentren, durch Polemiken medial, im Radio dann schon oder eben auch in der Presse. Wie würdest du dieses Netzwerk ganz grundsätzlich charakterisieren in der Weimarer Republik? Waren die alle ganz eng oder waren die zufällig oder wie sah das aus?
Ja, schon der Begriff Netzwerk ist eigentlich relativ schwierig, weil man das eher rekonstruieren könnte, als sich in gewisser rhythmischer Weise wiederholende Begegnungen, die miteinander gehabt haben, aber natürlich nicht so etwas wie dauerhafte Kommunikation. So stellt sich das so ein bisschen aus der Retrospektive dar, weil wir eben doch eine ganze Reihe von Zeugnissen haben und denken, ach, die Verbindungen müssen ja sehr eng gewesen sein. Aber Gottfried Benn ging seinem Gewerbe als Hautarzt nach und beschäftigte sich allenfalls in seiner Freizeit und am Wochenende damit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, wenn er nicht selber geschrieben hat. Brecht war jemand, weil er nachts nicht schlafen konnte, also ein daueraktiver Mensch gewesen ist und deswegen sehr, sehr häufig mit anderen Menschen zusammengekommen ist. Das könnte man sagen. Becher kenne ich weniger von seinen Lebensgewohnheiten her. Ich denke aber, dass bei ihm nach 1923, als er in die KPD eingetreten ist, seine intensive Arbeit für die Partei mindestens so zeitraubend gewesen ist wie die Arzttätigkeit von Gottfried Benn.
Ja, das ist sicher richtig, wobei wir ja immer wieder feststellen, dass Becher halt auch ein exzessiver Schreiber war und ganz, ganz viel Text immer wieder produziert hat zeitlebens. Also irgendwie, glaube ich, hat er dann doch noch Zeit gehabt, das alles wahrzunehmen und sich zu vernetzen. Also das sind auch so Sachen, da ich glaube, da gibt es immer noch sehr vieles, was ich auch immer noch nicht so richtig verstanden habe, wie Becher da agiert und mit wem er wann wie zu tun hat. Das ist wirklich, der ist einfach so umtriebig auch, dass mir das schwerfällt, das alles im Blick zu behalten.
Das Faszinierende bei Becher finde ich vor allen Dingen etwas, was also mit Literatur nichts zu tun hat, dass er so ein enthusiastischer Sportler gewesen ist. Bei Brecht wird immer gesagt, ja, er hat sich außerordentlich für Sport interessiert, aber sein Verhältnis zum Sport ist außerordentlich platonisch gewesen. Das heißt, er selber hat gar keinen Sport betrieben. Und bei Ben kann man sich alles Mögliche vorstellen, aber Ben als Jogger.
Ben und Sport, das ist schwer vorzustellen.
Eine Idee, die völlig fern liegt. Ne? Also.
Ja, bei Becher kommt das eben auch noch aus der frühen Jugend. Ne? Und das hat er irgendwie beibehalten, dann den Rest seines Lebens. Also sie sind schon sehr unterschiedlich. Weiß man, wie die sich eigentlich kennengelernt haben? Ist da irgendwas bekannt?
Ben und Becher?
Ja, oder? Ja,
ja, so irgendwie doch wahrscheinlich schon in diesen expressionistischen Kreisen. Aber ob es darüber schriftliche Äußerungen ist, ist mir jetzt das nicht bekannt.
Ja. Okay, ja, bei mir auch nicht. Deswegen dachte ich frag mal. Genau. Ja, wir wollen uns ja jetzt das Verhältnis zwischen diesen Leuten ein bisschen genauer anschauen und auch sehen, wie wir da einfach so reinkommen, was da so gewesen ist. Und wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal mit Ben jetzt an und fangen mal hinten an. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt ein Gedicht, das Becher geschrieben hat, dann auf Bens Tod. Also Ben und Brecht sind ja beide 1956 gestorben, relativ kurz hintereinander, nur einen Monat oder so dazwischen, und beide im Sommer. Und Becher erst 58. Und das gibt ihm ja die Gelegenheit, eigentlich dann die beiden Dichter und Weggefährten so ein bisschen zu bedichten, was Becher natürlich sehr gerne tut. Da ist er eben, wie er ist. Und vielleicht ist es ganz gut, wir fangen mal mit diesem Gedicht an. Dann können wir uns so ein bisschen vorarbeiten zu seiner Haltung, die er zu Ben hatte in den verschiedenen Lebensphasen.
Wunderbar.
Er ist geschieden, wie er lebte. Streng. Und diese Größe einte uns, die Strenge. Uns beiden war vormals die Welt zu eng, wir blieben einsam im Gedränge. Unwürdig wäre ein Nihil Nisi Bene. Der Juli summt ein Lied dir, Musi denn. Mein Vers weint eine harte Träne, denn er nahm Abschied von uns, Gottfried Benn.
Ja, das ist nicht eines der stärksten Gedichte von Johannes Epicher. Auch dieses Muss ich denn?
Muss ich denn zum Städtelin? Also er zitiert da wieder was anderes, fast ja, unpassend, würde man sagen.
Ein merkwürdiger Einschub. Also für mich sind da zwei Dinge, die sehr auffällig sind. Das eine ist, dass er eine gewisse Umarmung vornimmt, indem er die Größe allen beiden und vielleicht etwas unbescheiden auch sich selbst zumisst. Das andere ist die Idee der Strenge, die für Benn selbstverständlich und vielleicht für Leser, vor allen Dingen seiner nachexpressionistischen Lyrik, sehr, sehr verständlich ist. Während Becher ja eigentlich eher unter Verbosität, also einem gewissen Wortreichtum litt und Gedichte wie das, was wir jetzt gehört haben, für ihn eigentlich nicht ganz typisch sind, weil sie doch fast lakonisch und wortarm sind. Ne?
Ja, es ist nicht lang. Oft sind diese Nachruffahrten oder viel länger, so überbordend. Das ist erstaunlich knapp. Vielleicht imitiert das ein bisschen den Benn-Stil.
Kann sein, aber vielleicht sieht er sich auch durch Benn zur Konzentration sehr gedrängt. Nicht?
Also man hat das Gefühl, hier und wie auch an anderen Stellen, ne, dass Becher irgendwie fast mehr über sich schreibt als über Benn. Ne? Also irgendwie Benn ist so ein Anlass, über Strenge nachzudenken im Gedicht und irgendwie wieder dieses eigene Ausufernde, ne, irgendwie festzuhalten oder zu zähmen. Ne? Das ist irgendwie sowieso der Tod von Gottfried Benn ist eine Art Erinnerung, ne, an diese Verpflichtung, die er für sich selbst sieht. Also das heißt, er macht Benn eigentlich zu einer Art ja Inspirationsfigur für ihn selbst, so in diese Richtung vielleicht.
Ja, und was man nicht vergessen darf, ist, dass bei aller politischen Abneigung, die er schon in der Weimarer Republik gegenüber Benn gehabt hat und nach dessen Engagement, kurzfristigen Engagement für den Nationalsozialismus erst recht, dass hinter dieser Abneigung doch irgendwo die Idee von Benn als einem heimlichen Idol ist. Das heißt, Benn kann bestimmte Dinge, die ihm nicht liegen und die er aber auch durchaus bewundert hat.
Ja, und dann muss man sich, glaube ich, auch, oder kann man sich auch vor Augen führen, dass wir uns hier ja in zwei verschiedenen Teilen von Berlin befinden. Auch das, ja. Das wirkt so fast so selbstverständlich oder so gut möglich. Okay, ein Becher gedenkt des Benn, des Gestorbenen, aber die sitzen in zwei ganz verschiedenen Stadtteilen, Städten und Ländern. Also Benn, der in der Bozener Straße in Charlottenburg, glaube ich, oder Wilmersdorf in West-Berlin sitzt. Benn, der zu der Zeit gerade gewesener Kulturminister der DDR in Ost-Berlin sitzt. Die sitzen in zwei ganz verschiedenen Systemen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie selbstverständlich Becher hier eines Dichterkollegen im Westen, also im kapitalistischen Ausland, im Feindesland, gedenkt. Wie ist das Mitte der 50er Jahre zu sehen?
Eigentlich müssen wir feststellen, dass die beiden voneinander einen doppelten Eindruck haben. Auf der einen Seite gibt es noch Reminiszenzen an die alte Feindschaft, auf der anderen Seite sind sie durch den Ausdruck gegenseitigen Respekts gemildert. Aber das, was du gerade bemerkt hast, dass sie eben in zwei verschiedenen Stadtteilen und zwei verschiedenen Zonen leben, das wird sehr, sehr häufig deutlich, weil sie sich permanent darüber ärgern, dass ihnen bestimmte Bücher nicht zugänglich sind, die die gehassten oder früher gehassten Kollegen in dem anderen Zonenteil durchaus zur Verfügung haben. Ne?
Ah ja, das ist interessant. Ja, jetzt haben wir schon mehrfach diese frühere Feindschaft oder diesen Konflikt in der Weimarer Republik gestreift. Darauf sollten wir jetzt auch noch ein bisschen genauer eingehen. Und vielleicht ist es nicht das beste Beispiel, aber das berühmteste Beispiel für diese Auseinandersetzung, was ja immer wieder erwähnt wird, ist natürlich das Rundfunkgespräch, das Benn und Becher 1930 geführt haben, mit dem Benn sehr, sehr unzufrieden war. Aber das ist natürlich etwas, was wir jetzt gut als Aufhänger einfach auch nehmen können, um weiter reinzukommen.
Das ist ein ganz eigentümliches Gespräch, wir werden es gleich hören. Benn und Becher unterhalten sich im Rundfunk miteinander. Es wirkt nicht wie eine Unterhaltung miteinander, das wird nachher noch Gesprächsgegenstand sein. Hier haben Christine und ich den Text in verteilten Rollen eingelesen und das spielen wir jetzt vor.
Rundfunkgespräch mit Gottfried Benn.
Gottfried Benn. Dichtung an sich, das ist vermutlich nicht Ihre These, Herr Becher. Welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus ihr gegenüberstellen?
Johannes R. Becher. Ich von meinem Standpunkt aus vertrete die These Dichtung als Tendenz, und zwar als ganz bestimmte Tendenz.
Welche Tendenz, Herr Becher, wollen Sie mit Ihrer Dichtung vertreten?
Ich verfolge mit meiner Dichtung die Tendenz, die heute meiner Ansicht nach jede Dichtung aufweisen muss, die Anspruch darauf macht, eine lebendige Dichtung zu sein. Das heißt, eine Dichtung, die in den entscheidenden Kräften dieser Zeit wurzelt, ein wahres und geschlossenes Weltbild zu gestalten vermag. Ich diene mit meinen Dichtungen einzig und ausschließlich der geschichtlichen Bewegung, von deren Durchbruch in die Zukunft das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt. Ich diene auch als Dichter dem Befreiungskampf des Proletariats.
Das ist noch etwas allgemein. Sie haben doch in Ihrer geistigen Entwicklung den Übergang vollzogen vom reinen Lyriker, also vom Dichter an sich, zum ausgesprochenen Tendenzdichter. Darf ich fragen, wie sind Sie zu diesem Entwicklungsgang gekommen?
Es ist richtig. Auch ich habe an die Möglichkeit einer reinen Kunst geglaubt, denn ich habe an einen Geist geglaubt, der über den Wassern schwebt. Ich war demnach von der Souveränität und der Unabhängigkeit der Dichtung tief überzeugt, bis ich eines Tages aufgrund von Erlebnissen und Erkenntnissen Einsicht bekam in den Klassenmechanismus, der die Geschichte des Menschen und ganz besonders die heutige Geschichte der heutigen Menschen beherrscht. Es ist selbstverständlich, dass mit dieser für mich zentralen Erkenntnis sich auch ein Umbruch in meiner Dichtung vollziehen musste. Ich könnte sagen, ich stieg in meiner Dichtung von dem Himmel zur Erde herab. Ich hob das Jenseits auch in meiner Dichtung auf. Ich erkannte, dass es nicht in erster Linie wichtig ist, welche Meinungen, welche Vorstellungen die Menschen über sich selbst haben, sondern dass es darauf ankommt, welche Funktion die Menschen in der Geschichte einnehmen, was die Menschen wirklich sind. Ich erkannte, dass der reine Dichter, der ich zu sein glaubte, in Wirklichkeit ein höchst unreiner Dichter war, ein Dichter einer bestimmten Klasse, der bürgerlichen Klasse. Mein Glaube an die reine Dichtung hatte sich als eine Fiktion erwiesen. Immer hatte ich, wenn auch noch so versteckt, Klasseninhalte gedichtet. Und die Tendenz bestand nicht nur in dem, was ich dichtete, sondern auch in dem, was ich nicht dichtete, was ich verschwieg. Und ich verschwieg damals in meiner ganzen Dichtung das, was ich heute ausspreche, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Dieser Klassenmechanismus ist eine Zwangsstellung. Es gibt kein Darüber, es gibt kein Heraus. Wir sind nicht Menschen, wir sind Klassenmenschen. Menschen in der einen oder der anderen Klasse. Und auch die Dichtung ist klassengebunden, auch das Wort ist dem Klassengesetz untertan. Jede Zeit hat ihre Aufgabe. Und die Aufgabe dieser Zeit ist die Befreiung des Proletariats und darüber hinaus die Befreiung der gesamten Menschheit. Dieser Aufgabe dienen meine Dichtungen. Wer sich als Dichter dieser Zeit entzieht, hat sich der Aufgabe entzogen, die ihm als Mensch und Dichter von der Zeit gestellt ist. Es gibt auch für den Dichter keinen Sprung über die Aufgaben der Zeit hinweg in die Ewigkeit. Ich habe Ihnen damit ganz kurz den wesentlichen Teil des Getriebes aufgedeckt, nachdem meine Dichtung funktioniert. Sie fragen, was will ich mit meiner Dichtung erreichen? Will ich etwas erreichen? Nach all dem Vorhergesagten ja. Ich will mit vorstoßen, die Durchbruchsstelle erweitern.
Eine der glücklichsten Gaben der Menschheit ist zweifellos ihr schlechtes Gedächtnis. Es übersieht höchstens ein bis zwei Generationen. Daher ihr Optimismus, ihr ruchloser Optimismus, wie ihn Nietzsche nennt. Daher der Glaube jedes Zeitalters, Aufgang, Zenit und Gloriole des Entwicklungsprozesses zu sein. Ich bin überzeugt, dass mit den gleichen ideologischen Hypothesen, die Sie entwickeln, seinerzeit Genghis Khan in China eingerückt ist. Ich meine damit, die Weltgeschichte als Ganzes ist äußerst fragmentarisch. Eine Offenbarung der Weltvernunft, die Verwirklichung einer Idee, wie es Hegel aussprach, kann man nicht feststellen. Sie fasst etwas an und dann lässt sie es liegen. Sie beginnt großartig und endet namenlos. Sie übersteht den Niagara, um in der Badewanne zu ertrinken und die Hegelsche Ansicht vom großen Mann als dem Geschäftsführer der Weltvernunft fällt auch ins Wasser. Die Weltvernunft lässt ihn im Stich, der große Mann ist auf sich selber angewiesen. Zweitens, eine Frage. Die soziale Bewegung. Soziale Bewegungen gab es von jeher. Die Klassenumschichtung war von jeher der eine Inhalt der Geschichte. Die Unteren wollten immer hoch und die Oberen wollten nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt, seit Ägypten den Weihrauchhandel monopolisierte und babylonische Bankiers die Geldgeschäfte begannen. Hochkapitalismus der alten Welt, der in Asien wie am Mittelmeer. Trust der Purpurhändler, Trust der Reedereien, Import und Export, Spekulationen, Heereslieferungen und Konzerne und daneben immer die Gegenbewegung, einmal die Helotenaufstände in den kyrenischen Gerbereien, einmal die Sklavenkriege in der römischen Zeit. Die Untern wollen hoch und die Oberen wollen nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt. Aber nach drei Jahrtausenden Geschichte darf man sich wohl dem Gedanken nähern, dass das alles weder gut noch böse ist, sondern rein phänomenal. Knechtschaft scheint ein Zwang der Schöpfung zu sein und Ausbeutung eine Funktion des Lebendigen. Die Formulierung und die Theorie nun, die die soziale Bewegung vor einem halben Jahrhundert gefunden hat, ist nur eine von den Formulierungen und Theorien neben vielen anderen, die ihr widersprechen und die ihr gegenüberstehen. Schließlich enthält sie ja auch nichts so prinzipiell Neues. Dass das Ich nicht in der Luft schwebt, dass der Mensch zu einem sozialen Verband gehört, dass das Individuum in manchen Teilen ein Exponent des Zeitkollektivs ist, das hat ja keine Epoche bestritten. Schließlich gibt es doch seit 250 Jahren eine Nationalökonomie und schon Hobbes sagte 1700, das Gute, das sei das Gemeinnützige. Ich kann also aus Gründen der Erkenntnis die soziale Bewegung, die sich vor unseren Augen abspielt und zu der Sie sich rechnen, nicht als eine klare Offenbarung, als eine sinnvollere Verwirklichung irgendeiner Wahrheit oder eines Menschheitsbildes und auch nicht als die Basis einer Weltanschauung ansehen. Ich sehe sie im Zuge und in der Folge aller der früheren sozialen Krisen und Kämpfe. Das klingt Ihnen vielleicht hart, aber in dieser Diskussion handelt es sich ja um Erkenntnis. Und ich erinnere Sie nun nochmals an ein Hegel-Wort, diesmal im positiven Sinne. Das Wort lautet, es ist ein großer Eigensinn, ein Eigensinn, der dem Menschen Ehre macht, nichts in der Gesinnung anerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken gerechtfertigt ist. Und ich muss Ihnen sagen, mein Gedanke rechtfertigt Ihre Gesinnung nicht. Nun, Dichtung und Politik. Betrachtet man die Geschichte und die soziale Bewegung so, wie ich es in den beiden vorhergehenden Thesen tat, kann die Frage, ob und wie weit die Dichtung sich mit ihnen zu befassen hat, überhaupt nicht auftauchen. Die politische Tendenz ist keine Tendenz der Dichtung, sondern eine Tendenz des Klassenkampfes. Wenn sie sich in poetischer Form äußern will, ist das Zufall oder private Liebhaberei. Das ist ja irgendwie total abstrus, finde ich immer. Man nennt das ja Rundfunkgespräch, das ist kein Gespräch. Hier, vor allem Ben hält einen ellenlangen Vortrag. Weiß man denn, wie es dazu kam, dass die einander Manuskripte vorlesen?
Also über die Entstehungsgeschichte dieses Dialogs ist eigentlich nichts bekannt, aber wir müssen wohl davon ausgehen, dass die Berliner Funkstunde, ein etabliertes Format im Rundfunk, relativ häufig statt eines lebendigen Gesprächs, wie wir es heutzutage von Podcasts und anderen Sendeformaten kennen, dass da sehr stark vorgefertigte Manuskripte vorgelesen worden sind. Das gilt auch ganz konkret für die Texte. Beispielsweise der Text von Becher, der beinhaltet außer einer Reihe von fundamentalen und hier wohlformulierten Sätzen, was die politische Orientierung der Literatur angeht, ja auch Formeln, die wir in der DDR so oft gehört haben, dass uns durch die Projektion auf die Zeit das sehr formelhaft wirkt. Das hat auf die Zeitgenossen erheblich frischer gewirkt und war möglicherweise auch auf ein Bildungsbürgertum orientiert, das bereit war, sich auf diese Gedanken sehr genau einzulassen. Insofern hat Becher eigentlich einen ganz guten Part hier gemacht. Und ich glaube, dass die Unzufriedenheit von Ben nicht nur darin bestanden hat, dass er, wie er in einem Brief später gesagt hat, sich auf Becher nicht verlassen konnte, weil der nicht spontan war, weil der nicht seine Argumente zugespitzt hat, sondern er hat gemerkt, dass das, was er da als einen ungeheuer wohlformulierten Essay präsentiert hat, der die ganze Nietzsche Geschichtsphilosophie und Namen wie Hobbes und andere erwähnt, er kam sich vielleicht ein bisschen wie ein Oberlehrer vor. Und es kann sein, dass das also zu seiner Unzufriedenheit beigetragen hat, weshalb er eine neue Version dieses Formats aufgenommen hat mit einem anderen Gesprächspartner, sodass das Ganze etwas zackiger wirkt und er auch nicht als der Oberlehrer oder Prediger da erscheint.
Aber da hat er dann der anderen Person den Becher in den Mund gelegt.
Richtig, ja.
Ah, dann simuliert ein anderer Becher.
Richtig. Und er hat natürlich damit die Gelegenheit, sich selber auch besser in Stellung zu bringen und seine Unzufriedenheit damit, die er sehr, sehr oft artikuliert hat, hat wahrscheinlich eben diesen Grund, dass er selber sich als monologisierend empfunden hat.
Ja, also das ist ja auch, ich glaube, das ist ganz viel auch Selbstinszenierung Ben, ne, die er versucht, weil er ja auch diese Teile dieses Textes auch in anderen Kontexten verwendet, diese Argumentation. Also irgendwie sucht er so einen Partner, an dem er sich reiben kann und wo er seinen Gegensatz irgendwie deutlich machen kann. Der Gegensatz ist ja der zwischen einem Dichter, der irgendwie politisch wirken will, das wäre das Becher-Modell, und eben einem Dichter wie Ben, der dieses Ideal der Dichtung an sich vertritt, wie er das nennt, also eine Dichtung, die sich raushält aus politischen Debatten.
Ja, vielleicht ist es nicht so sehr das Raushalten aus politischen Debatten, denn er konzidiert ja durchaus, es gab immer schon soziale Bewegungen und das Gemeinnützige ist auch das Gute. Das heißt, er lässt sich auf solche Diskussionen ein, aber in dem Augenblick, in dem er Partei ergreifen soll, ist für ihn Schluss. Das ist für ihn ein Anathema, über das er überhaupt nicht hinweggehen will. Nicht?
Ja, da ist Ben ja eigentlich... Der ist ja dann wirklich relativ weit weg. Also das ist eine starke Position, die wir in der Weimarer Republik haben. Und Becher dann dieses andere Extrem. Und in der Mitte haben wir ja diese ganzen linksbürgerlichen Schriftsteller, ne, die dann auch noch eine Rolle spielen. Oder das ist die Gemengelage ungefähr. Oder würdest du das anders sehen?
Naja, wir haben eine mit der Lupe zu suchende, relativ kleine kommunistische Gruppe. Wir haben eine repräsentativere, größere in der Literatur immer als linksbürgerlich bezeichnete Gruppe, zu der eben auch berühmte Autoren wie also Döblin oder Tucholsky gehören. Aber daneben dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine sehr, sehr große und von dem literarischen Absatz her am besten vertretene Gruppe mit Thomas und Heinrich Mann, das heißt der gesamten eigentlich klassischen bürgerlichen Dichtung. Hermann Hesse gehört also auch dazu. Aber dann gibt es am äußersten rechten Rand eben auch noch eine konservativ-nationalistische Gruppe, sodass das Spektrum relativ groß ist. Und wir haben hier gewissermaßen eine Diskussion zwischen zwei verschiedenen Positionen, die, wenn man das so sagen darf, in Berliner Mundart redet. Das heißt, das ist die hochelaborierte Sprechweise im Rundfunk von zwei Autoren, die sich auch gegenseitig kennen und von denen der eine schlagkräftig die kommunistische Position durchzubringen versucht und der andere seine ganze literarische Belesenheit vorbringt, dann aber merkt, dass das vielleicht nicht der richtige Ort und nicht die richtige Überzeugungsfähigkeit ist, weil das eigentlich ein Lesetext ist und kein Sprechtext.
Ja, also ich habe jetzt versucht, so ein bisschen überzuleiten, ne, zu diesen Konflikten innerhalb der eher linksgerichteten Autorin der Weimarer Republik. Wir haben ja in der ersten Staffel unseres Podcasts sind wir auf den Roman Le Visite von Becher und auf diesen ganzen Hochverratsprozess eingegangen. Also das ist nochmal eine Empfehlung für alle, die nicht mehr drin sind. Da haben wir uns den Roman näher angeguckt. Aber über diesen Roman streiten die sich ja auch untereinander, ne? Und da gibt es ja große Konflikte, wo man sagt, das ist ja ein Antigaskriegsroman. Politisch stehen viele dahinter, aber gleichzeitig wird das so ein Streitfall auch, was die ästhetischen Seiten betrifft. Also das ist ja gerade im Zuge der Gruppe 25, ne? Die du, wo du dich ja auch ein bisschen besser auskennst.
Den Streit muss man literarisch, ästhetisch nicht sehr hoch hängen. Denn gestritten wurde zwar von Döblin über die angemessene Form eines zeitgenössischen Epos, aber das war eine Diskussion, an der damals auch die bildungsbürgerlichen Autoren teilgenommen haben, aber die keine große Breite hatte. Während auf der anderen Seite die Frage, ob es hier um eine engagierte, auch im kommunistischen Sinne engagierte Literatur gehen konnte, von den linksbürgerlichen Autoren in der Regel eigentlich abgelehnt wurde. Wobei man die Situation am besten so charakterisiert, dass man sagt, politisch wurden auch die kommunistischen Autoren, vor allen Dingen gegenüber der Zensur in der Weimarer Republik, stets und hartnäckig verteidigt. In ästhetischer Hinsicht gab es immer einen Vorbehalt dagegen, dass ein zu direkter Anschluss an die kommunistische Partei stattfand.
Ja, du hast das ja schon angesprochen, ne? Also Döblin irgendwie als der stärkste oder deutlichste Gegner von Becher. Becher, der ja dann im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller aktiv ist, der in der Linkskurve aktiv ist und da ja auch Leitartikel schreibt. Und Döblin, der sich dann immer sehr stark auch gegen Becher positioniert.
Das ist eine Zuspitzung, die eigentlich erst in den Jahren 30, 31 stattfindet. Ich glaube, vorher war Döblin Becher ziemlich egal und auch umgekehrt. Dann kam es aber dazu, dass im Zuge einer Linksorientierung des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller nicht allein die sozialdemokratischen Autoren ins Visier der Kommunisten rückten, sondern auch die linksbürgerlichen. Und da beging Becher vielleicht den Fehler, dass er sich mit Döblin selbst angelegt hat und das polemische Talent von Döblin etwas unterschätzt hat. Er sagte, dass der Held des Romans Berlin-Alexanderplatz eine etwas gekünstelte und nicht realistische Figur sei. Und diese Meinung Bechers, die hat Döblin außerordentlich stark geärgert. Und in großer Wut schrieb er den Aufsatz Katastrophe in einer Linkskurve, in der eine heftige satirische, aber auch polemische Breitseite gegen Becher abfeuerte. Aber wie schon gesagt, nach 1945 hatten sich diese Wogen völlig geglättet und man begegnete sich wieder sehr, sehr freundlich.
Wir haben uns jetzt ausführlich über Becher und Ben unterhalten und haben ja noch ein B vor in unserem Portfolio, in unserer Blütenlese, den Brecht nämlich. Und auf den sollten und möchten wir jetzt noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Vielleicht steigen wir ein mit einem Text.
Das können wir gern machen. Ich meine, wir haben ja, Brecht ist ja auch schon in der Weimarer Republik aktiv, ne? Aber Becher und Brecht kennen sich ja dann eben auch noch aus der DDR, wo sie ständig miteinander zu tun haben. Und das Spannende an den beiden ist, dass die ja beide zu so ein bisschen Säulenheiligen werden. Also Becher sicher noch mehr als Brecht, aber es gibt eben auch sehr viele dichterische Parallelen. Also ein Beispiel, an das ich jetzt denken würde, wären diese Lieddichtungen. Das haben wir auch schon intensiv besprochen, wo wir uns Bechers neue deutsche Volkslieder angeguckt haben und eben auch die Nationalhymne. Und es gibt ja von Brecht ganz ähnliche Dichtungen. Also das berühmteste, was wahrscheinlich auch viele kennen, ist die Kinderhymne von Brecht, die ja auch vertont wurde und die ja auch immer mal wieder zwischendurch diskutiert wurde nach der Wiedervereinigung, ob man das nicht zur neuen Nationalhymne machen solle. Also das ist ja ganz spannend, dass Brecht dann auch so ähnliche Liedtexte eigentlich schreibt. Vielleicht ist das so ein kleiner Punkt, wo wir mal uns einstimmen können auf das Verhältnis zwischen Becher und Brecht.
Genau.
Kinderhymne. Armut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es, und das Liebste mag uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's.
Ein gutes Deutschland blühe wie anderen Völkern auch. Das ist ja wirklich eine interessante Parallelität zwischen Brecht und Becher. Diese Auseinandersetzung mit der Nationalhymne, mit Texten für die Nationalhymne. Wie Christine sagte, eben auch die Lieder, bei Becher die neuen deutschen Volkslieder, bei Brecht die Songs, wenn man so will, also dieser Anspruch der Popularisierung von Literatur. Wie würdest du diese beiden Hymnen, Entwürfe für Hymnen, eben tatsächliche von Becher oder eben Entwurf, Vorschlag von Brecht, wie stehen die zueinander?
Also, sie stehen ja keinesfalls konträr zueinander, sondern sie sind eigentlich ästhetische Korrektive, die sich gegenseitig korrigieren. Aber man muss eben sehen, dass der Brecht, der in der DDR gelebt hat, nicht mehr der Brecht der Weimarer Republik gewesen ist, sondern jemand, der sich auch aus opportunistischen Gründen mit dem System arrangiert hat, in dessen Blick er permanent als ein potenzieller Gegner geblieben ist. Und das hat sich vielleicht also in diese Art von literarischer Feindschaft in doppelten Anführungszeichen noch ausgeprägt.
Wie ist denn das eigentlich mit Brecht? Also wie müssen wir uns das Verhältnis zwischen Brecht und Becher auch schon in der Weimarer Republik vorstellen? Was haben die so für ein Verhältnis miteinander?
Dazu müsste man sehr viel Grundsätzliches sagen. Und wenn ich das abkürze, sage ich einfach mal, Brecht unterscheidet sich sowohl von Ben als auch von Becher durch einen elementaren Sachverhalt. Bertolt Brecht gehört nicht dem Bildungsbürgertum an. Mhm. Sowohl Becher als auch Ben, der sich darauf unendlich viel zugute hält, stammen aus Familien, die dem Bildungsbürgertum angehören. Brecht hat eine Sozialisation, der gewissermaßen die erste Generation, der in das Bildungsbürgertum aufgestiegen ist und der deshalb auch große Stücke auf seine lateinische Bildung und sowas hält, während für Ben das etwas ganz Selbstverständliches ist. Dieses zeigt sich darin, dass er gewissermaßen nicht direkt am Expressionismus teilhat, dass er auch in seiner Lyrik und in seinen Dramen sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist und nicht so viel mit Literatur. Und erst so am Ausgang der 20er Jahre eigentlich zu der umtriebigen literarischen Figur, die auch ein sehr, sehr großes Repertoire hat, wie Becher.
Das ist ja interessant auch, dass eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Becher Zeit seines Lebens diese Frage oder diese eigene Positionierung diskutiert. Sprich, wo komme ich her? Wie bin ich sozialisiert? Ich komme aus einem gutbürgerlichen Haushalt und bin sozusagen konvertiert. Also gerade wenn es um seine politische Position geht, er hat sich dann irgendwann aus Vernunftgründen und aus Erkenntnisgründen, so stellt er es selber dar, auf die Seite der Arbeiterklasse geschlagen. Das scheint mir ist immer eine ganz wichtige, also ein wichtiger Gedankengang der Selbstversicherung, wie Becher in diesem politischen Spektrum steht. Und wenn du jetzt darauf hinweist, dass eben Brecht hier sich ganz anders eben aufgestellt sieht oder eben aus einer anderen Herkunft herkommt, dann ist das gerade eben vor dem Hintergrund, finde ich, das eine spannende, wichtige Kontrastierung.
Wenn man das holzschnittartig betrachtet, und das muss man ja in diesem kurzen Gespräch, was wir hier haben, dann kann man sagen, dass die entscheidende Veränderung in Bechers Leben eben durch seinen Eintritt in die Kommunistische Partei erfolgt ist und dass er seine Literatur ganz wesentlich daran ausgerichtet hat. Für Ben ist die Welt immer schon gewesen, so wie er sie sieht, nämlich geprägt durch Nietzsches Geschichtsphilosophie, dass eigentlich nicht sehr viel Neues unter der Erde oder unter der Sonne passiert. Und Brecht ist jemand, der ganz anders ist. Für den ist das, was gelehrt wird und was man lesen kann und wie man sich bilden kann, eine einzigartige Provokation. Und deshalb gewinnt er auch im Gegensatz zu den beiden anderen eine außerordentlich produktive Einstellung zur Wissenschaft seiner Zeit. Ben hat die positivistische Wissenschaft immer verachtet. Von Becher weiß ich gar nicht, ob es irgendwie eine Auseinandersetzung mit der Wissenschaft gibt. Aber Brecht hat sich intensiv damit beschäftigt und er wollte immer auf der Höhe der Produktionsmittel sein, der wissenschaftlichen und der literarischen Produktionsmittel sein. So etwas gibt es also in dieser Weise bei Becher nicht. Und bei Ben war es so, dass er sich dann hinterher auf eine bestimmte Art der Philosophie, der Anthropologie seiner Zeit festgelegt hat und in der auch festgefressen hat und den Weg zur Biologie und Rassenbiologie gefunden hat. Das ist allerdings auch eine nur epiphänomenale Phase seines Lebens gewesen, von der aus er sich dann hinterher wieder zu seiner Ewigkeitsphilosophie zurückgefunden hat.
Ja, das ist interessant. Ich meine, wir haben darüber auch schon ein paar Mal diskutiert, weil wir gerade so in den 30er Jahren, dann, wenn Becher anfängt, so antifaschistische Sachen zu schreiben, dann manchmal so was Moritathaftes auch kommt. Und da haben wir auch schon drüber nachgedacht, wie sich das eigentlich so vom Ton her dann zu Brecht verhält. Also wir sehen da manchmal so Parallelen, obwohl sie irgendwie aus unterschiedlichen Orten kommen oder aus unterschiedlichen Kontexten.
Also eigentlich kann man sagen, ist Brecht der modernste von allen, weil er sich eben mit der zeitgenössischen Philosophie intensiv auseinandergesetzt hat. Und diese Auseinandersetzung, die hört irgendwann so am Ende der 30er Jahre auf. Und zwar aufgrund der ganz harten politischen Umstände, die es ihm nicht ermöglichen, mehr das zu tun, wozu er immer Lust gehabt hat, sondern das zu tun, was tatsächlich auf der einen Seite die wirtschaftlichen Noten, auf der anderen Seite also auch die Existenzbedingungen in seinen Gastländern von ihm gefordert haben.
Und wenn man Becher damit vergleicht, eben die Frage, wie intensiv hat er sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt, mit Philosophie oder so. Wir haben öfter schon festgestellt, eigentlich hat er sich mit alledem nicht wirklich gründlich auseinandergesetzt. Er ist da sehr oberflächlich, sehr eklektizistisch geblieben, hat alles so ein bisschen angelesen, irgendwie erwähnt, aber genau und tiefer gegangen ist er da eigentlich in keinem dieser wissenschaftlichen, philosophischen, geisteswissenschaftlichen Bereiche. Also er schreibt ja dann auch in den 50er Jahren seine Dichtungstheorien, die wirken so erratisch, weil man auch merkt, er ist nur teilweise anschlussfähig. Also er steht nicht wirklich in Diskurstraditionen, er erfindet gewisse Privattheorien, die er dann darstellt. Also das ist auch ein spannender Aspekt, der Vergleich zwischen Becher und Brecht hinsichtlich dieser Auseinandersetzung mit der Gegenwart, mit der Wissenschaft der Gegenwart, mit der Philosophie der Gegenwart, wo Becher sicher abfällt.
Na, ich glaube auch, Brecht hat einfach immer mehr Ahnung, der hat mehr darüber nachgedacht, der hat das tiefer durchdrungen, während bei Becher immer alles so, der sieht es, findet es toll und nimmt es auf. So, und das ist das, was da passiert. Ne? Und das ist auch sehr eklektizistisch, wie du sagst.
Ja, aber Brecht hat auch ein sehr instrumentalistisches Verhältnis gehabt. Ob er sich letztlich für den Zusammenhalt der letzten Dinge interessiert hat, weiß man nicht. Und wahrscheinlich hat er sowohl was seine Hinneigung zum logischen Empirismus angeht, als auch seine Dichtungstheorie angeht, wahrscheinlich hat er immer nur Interesse an dem gehabt, was er in irgendeiner Form für sich auch verwerten konnte, beziehungsweise für seine literarischen Dinge verwerten konnte.
Ja, dann wollen wir uns noch ein ganz lustiges Beispiel ansehen.
Genau, wir haben ein Gedicht gefunden, das Brecht zugeschrieben wird, aber nicht von Brecht ist. Vielleicht hören wir uns einfach diesen Text einmal an, um dann über ihn näher zu sprechen.
Lied der neuen Erde. Als eines Tages hervor aus ihren Karten die Bauern traten und vereinten sich und sie des Schlosses Schwelle übertraten, da glänzte auch die Erde feierlich. Es wurde auch die Erde umgeboren, als über sie, befreit vom Herrentum, hinzogen die Kolonnen der Traktoren und pflügten den uralten Boden um. Da schien auch sie die Erde mitzusingen, als eines Tags, vom Herrentum befreit, aufbrach das Dorf, die Ernte einzubringen und sang das hohe Lied der Fruchtbarkeit. Es herrscht kein Herr mehr und es dient kein Knecht, es herrscht ein freies, menschliches Geschlecht.
Dieser Text ist ja in die Brecht-Ausgabe aufgenommen worden als Brecht-Gedicht, was es aber nicht ist.
Genau, das ist irgendwie ganz lustig, dass das in der Brecht-Ausgabe steht. Und wenn man dann hinten im Kommentar nachschaut, dann gibt es eben tatsächlich auch eine Anmerkung, dass Elisabeth Hauptmann unter eine Ausgabe oder eine Form darunter geschrieben hat, nicht Brecht, aber mehr wussten die nicht. Und tatsächlich, ich habe das mal nachrecherchiert, ist es natürlich ein Bechergedicht. Ich glaube, wir würden es sofort als Bechergedicht auch erkennen. Wir kennen diesen Duktus jetzt. Das ist aber in einer Zeitschrift, einer Bauernzeitschrift, der Freie Bauer in der DDR, einmal falsch Brecht zugeschrieben worden. Und dann hat es noch einen zweiten Druck gegeben. Das heißt, dadurch ist das irgendwie so ein bisschen zu Brecht sortiert worden. Und aber die Brecht-Herausgeber waren offensichtlich nicht in der Lage, das zurückzuverfolgen. Und zu merken, dass es sich um ein Bechergedicht handelt. In der Becherausgabe ist es natürlich auch drin. Ne?
Aber das, wenn ich da mal dazwischen reden darf, als ihr mir das Gedicht geschickt habt, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und habe sofort in der Brecht-Ausgabe geguckt und habe dann auch mit dem erhobenen Zeigefinger an euch geschrieben und gesagt, das ist vielleicht gar nicht von euch. Jetzt, nachdem ich dieses höre, muss ich sagen, dass meine Empörung, die relativ häufig in der großen Berliner Ausgabe anschlägt, auch an diesem Punkt wieder berechtigt ist. Denn das nachzuverfolgen, was ihr hier jetzt nachverfolgt habt, das wäre ein leichtes gewesen für die Herausgeber der Ausgabe. Die sind sehr gut mit den Dingen, die sie vor sich liegen haben, aber was zu einer großen Ausgabe dazugehört, nämlich der Entstehungsgeschichte, ziemlich zweifelsfrei nachzugehen und dann dem Hinweis einer so kenntnisreichen Frau wie Frau Hauptmann zu folgen, das wäre auch in diesem Fall die Pflicht gewesen. Aber ich finde es ein interessantes Aperçu und man kann dem freien Bauer nur dankbar sein, dass er diese falsche Zurechnung gewählt hat. Ne?
Ja, ich finde, es ist lustig, ne? Weil es natürlich so ein Gedicht ist über, ja, über Landwirtschaft und über den Aufbau, wo man irgendwie dachte, es könne auch von Brecht sein. Also wenn man nicht so viel Ahnung von Brecht und Becher hat, dann denkt man sich, so ein Gedicht könnte Brecht auch schreiben. Ja, es ist interessant. Aber warum hast du gedacht, es ist nicht von Brecht? Also was sind so die Punkte, wo es stört?
Also von Brecht hätte ich mir das vorstellen können als Parodie, weil Brecht natürlich ein vorzüglicher Hörer für Elemente des Versbaus und des Reimes und sowas gewesen ist. Aber in voller Inbrunst dieses Gedicht zu schreiben, hätte ich Brecht eigentlich nicht zugetraut. Aber es war vielleicht nur ein kleiner Argwohn, weshalb ich da mal nachgeguckt habe. Letztlich, wenn das philologisch gesichert gewesen wäre, hätte ich gedacht, naja, nicht eins der stärksten, aber kann doch von Brecht sein.
Ja, das ist ganz lustig. Das ist, glaube ich, auch, ich meine, Koopmann oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall einen Aufsatz und da schreibt er nämlich genau das. Es ist irgendwie kein besonders, man wünscht sich irgendwie, er hätte es nicht geschrieben, aber irgendwie kann er es dann doch einordnen in das Brechtsche Werk. Und das finde ich irgendwie so lustig, ne? Dass man selbst, wenn man irgendwie das als Brecht-Gedicht nimmt, sich zwar irgendwie kurz stutzt, aber dann irgendwie auch irgendwas hinbekommt, irgendwie zu erklären, warum es doch ein Brecht-Gedicht sein könnte.
Ja, spannend ist ja, wie die beiden übereinander schreiben, wie sie übereinander sich äußern. Da haben wir Texte gefunden, Brecht über Becher und Becher über Brecht. Fangen wir mal an mit Brecht über Becher.
An einen befreundeten Dichter seiner Deutschlandgedichte wegen. Von jenem Lande, dessen Boden zu betreten man uns verwehrt, man kann uns nicht verwehren, in seiner Sprache heute noch zu reden, sprichst du wie der, den Lieb und Hass verzehren, weil bei Geliebten ihn durch abgefeimte Künste ein Nebenbuhler listig ausgestochen. Der Lippenfülle denkt er und der Achselhüllen Dünste vergisst er nicht, die er vor Jahr und Tag gerochen. Seh ich dich so in vielerlei Gedichten zu längst zerstörten Häuser Steine schichten und mühsam neu bauen abgetragene Örter, dann fürcht ich, du vergisst, dass deine Hand nach einem Bild greift, nicht nach einem Land, dein Fuß nicht Boden da betritt, nur Wörter.
Da kommen recht seltsame Bilder zum Tragen, die Achselhöhlen und die Wörter und die Steine. Also
an den Achselhöhlen merkt man, dass es ein Brecht-Gedicht ist. Das würde Becher wahrscheinlich so nicht schreiben.
Ja, wahrscheinlich oder möglicherweise, genau. Da wären wir jetzt auch wieder beim Stilcheck. Genau. Die Achselhürden würden bei Becher kaum begegnen. Nee. Oder?
Ich kenne mich doch nicht so aus, aber würde das auch eher für ungewöhnlich halten. Also.
Genau. Also was Brecht ja jetzt hier macht, ist, er schreibt an einen befreundeten Dichter, also er sagt nicht, dass es Becher ist, das kann man nur erschließen, aufgrund seiner Deutschlandgedichte. Und es ist ja so, das haben wir auch schon aufgearbeitet im Podcast, dass Becher ja in eine Exilzeit anfängt, aber dann eben auch bis in die Nachkriegszeit hinein, einfach ganz viele Gedichte über Deutschland zu schreiben, also über verschiedene Regionen, aber auch über Deutschland als Ganzes, wohinter ja auch wieder dieser emphatische Duktus steht oder diese Idee, das, was die Nationalsozialisten vereinnahmt haben, wieder für sich zu retten, für eine andere gute Sache. Und man merkt an diesem Gedicht, dass Brecht das nicht so gut findet.
Ja, nicht nur Brecht, sondern auch andere Autoren waren der Meinung, dass diese Art von Nationalismus historisch irgendwie unangebracht gewesen ist, während Becher teilweise aus Traditionalismus, teilweise aber auch aufgrund einer utopischen Hoffnung, sich so intensiv mit der Deutschland-Thematik beschäftigt hat. Ne?
Ja, ich finde es interessant, dass Brecht dann daraus ein Gedicht macht, da hätte er ja auch ein Essay schreiben können und das ist auch ein Sonett, womit er nach einer Form aufgreift, die jetzt für Becher auch wieder eine Lieblingsform ist. Ne? Ja. Becher liebt ja Sonette. Also es ist irgendwie ganz witzig. Also Stichwort parodistisches Talent oder so. Also so ein bisschen diese Tendenzen sieht man da auch. Ne?
Ja, auch, dass er seine Gegnerschaft eben in der literarischen Form, die seinem Gegner so lieb ist, ausdrückt. Ne?
Ja, ja. Definitiv.
Ich fand vorhin so spannend, diese Gegenüberstellung, die du genannt hast, Nationalismus versus utopische Hoffnung. Ich glaube, das erklärt diese, ja, einerseits die Ratlosigkeit mancher mit dieser Art von Texten von Becher und zugleich erklärt es aber wahrscheinlich auch die Existenz und das Entstehen eben dieser Texte. Wenn jemand wie Becher in den frühen 50er Jahren ein Prunkband schreibt, Schöne deutsche Heimat, da ist der Schritt nicht weit, dass man sagen kann, das sind doch nationalistische Versteigungen. Aber es ist genau wie du sagst, ich glaube, diese Formel utopische Hoffnung, die greift sehr gut. Utopische Hoffnung mit Blick auf ein wieder geeintes Deutschland. So wird man das wahrscheinlich verstehen können, die utopische Hoffnung.
Ja.
Oder? Ja. Aber Brecht ist eben dann durchaus ein, was, wenn man jetzt auf Becher guckt, immer ein sehr kritischer Rezipient der Becherschen Dichtung. Das geht ja in der Weimarer Republik schon los, aber tut er dann eben auch bis zum Ende hin, ne? Obwohl sie politisch irgendwie im selben Land sitzen oder auch politisch zusammenarbeiten in verschiedener Weise, bleibt er doch ein etwas skeptischer Leser, was die konkreten Umsetzungen betrifft.
Man kann sagen, dass Brecht an sich, seitdem er 1949 folgende in der Formalismusdebatte in der DDR angegriffen worden ist, in einer permanenten inneren Abwehrhaltung ist und dass er immer auszubrechen versucht auf eine Art und Weise, die von der Obrigkeit nicht als Ausbruch inkriminierbar ist. Mehr schafft er nicht in der Situation und man muss das in Bezug auf seine Leben und seine Schöpfungssituation, also seine literarische Arbeit, muss man das auch in irgendeiner Form als eine Möglichkeit in der DDR zu leben und zugleich literarisch kreativ zu sein und seinem eigenen Erbe verpflichtet zu sein, auch akzeptieren.
Ja, das ist total interessant. Während Becher auf der anderen Seite jetzt als der Minister und der Staatsdichter natürlich hochgehalten wird, aber wo man auch in seinen anderen Schriften merkt, dass er sich mit dieser Frage des Formalismus natürlich auch auseinandersetzt und dann auch damit hadert, dass bestimmte Sachen dann irgendwie kritisiert werden, die er aber eigentlich, möchte er so eine Leistungskonkurrenz in der Dichtung, dann möchte er, dass sich das natürlich durchsetzt, diese andere Art von Dichtung, aber eben nicht, dass es eine Bekämpfung von staatlicher Seite gibt. Also insofern sind sie sich dann auch wieder auf eine komische Weise ähnlich, trotz ihrer Unterschiede, ne? Dass sie mit diesen Themen hadern.
Gut, aber Becher kommt mit der Situation relativ gut klar. Andere Schriftsteller wie Arno Zweig beispielsweise kommen auch gut damit klar. Dass Becher damit nicht gut klarkommt, kann man sehr gut verstehen.
Brecht, oder?
Brecht.
Ja. Das ist immer die Richtung.
Brecht. Wir haben ja noch eine Überraschung, die genau damit spielt, gleich mit dieser Verwechslung. Genau. Aber wir sind ja noch
ein Text
im
haben wir
Thema.
Noch, genau.
Wir haben noch den einen Text, eben den schon angekündigten. Jetzt geht's um die Stimme Becher über Brecht.
Trauer um Bertolt Brecht. Ein Trauern ist in der Welt. Wir in Deutschland trauern um ihn. In dieser unserer Trauer ist Deutschland eins. Es trauern in den Völkern, in jedem Erdteil alle diejenigen, welche die Kunst lieben, Sehnsucht haben nach Frieden und eine neue Menschenordnung zu schaffen gewillt sind. Liebe zur Kunst, Sehnsucht nach Frieden, der Wille zur Errichtung einer neuen Menschenordnung, diese drei Elemente sind in der Gestalt Brechts untrennbar vereint. Darum ist auch Deutschland, das Friedliebende, das Freiheitliche, in seiner Trauer um Bertolt Brecht eins. Darum ist in der Welt auch jeder mit einbegriffen in dieser Trauerunendlichkeit, der es empfindet, wie tief die Liebe zur Kunst, die Sehnsucht nach Frieden und das Suchen nach neuen, menschenwürdigen Lebensformen unabdingbar miteinander verbunden sind. Brechts Werk ist ein schlüssiger Beweis dafür, dass ein bedeutendes Kunstwerk in unserem Jahrhundert nicht nur möglich, sondern dass es eine lebensnotwendige Forderung ist, wie sie die Völker den Künstlern gegenüber erheben. Brecht widerlegt aufs Großartigste das sterile Gerede von der Überholtheit der Kunst, von dem zur Unwirksamkeit verurteilten poetischen Gedanken. Jede Art von Après-Nulle-de-Louche-Stimmung war ihm zuwider. Nichts dergleichen. Kunstwert stand ihm höher denn je. Und so ist es. Kunstwerke haben Bedeutung mehr denn je. Bertolt Brecht hat uns Maß und Würde gelehrt und sie uns vorgelebt und vorgebildet, in neuen Formen, ebenso schlicht wie reichhaltig. Jede Übertriebenheit war ihm ebenso wesensfremd wie jede Art von Betriebsamkeit, und so sind wir auch von ihm gebeten, auf jede Würdigung zu verzichten, die das Urteil der Nachwelt vornimmt. Wir können diesem Wunsch umso eher nachkommen, als wir des Urteils der Nachwelt über sein Werk gewiss sind. Aber wir dürfen dessen ungeachtet sagen, in Brechts Schaffen wurde die Dichtung Macht, und verbündet mit den guten Mächten dieser Welt wurde sie zu solch einer Übermächtigkeit, dass weder die Gegner noch auch die Feigen und Lauen ihrer Wirkung sich zu entziehen vermochten. Man mag über Brechts Dramaturgie streiten und sich selbst verständigen, vielleicht noch jahrhundertelang, aber unbestritten bleibt und von Dauer seine dichterische Größe, sein dramatisches Genie. Das wird uns Brecht nicht verargen dürfen, wenn wir in diesem Sinne dem Urteil der Nachwelt vorgreifen. Die Macht des Friedens, die Macht der Arbeiterklasse, des Sozialismus haben dem Werk Brechts Machtbewusstsein, Machtfülle und Machtvollkommenheit verliehen und eine überwältigende Kraft geht davon aus. Brecht, das ist Ermutigung, Verheißung. Brecht, das ist Glaube an die Dichtung und das Wissen um ihre unvergleichliche Wirksamkeit. Brecht, das heißt, die Zukunft ist gegenwärtig. Das kommende Jahrhundert hat schon begonnen, wie es bei ihm heißt. Träume, goldenes Wenn. Sieh die schöne Flut der Ehren steigen. Sehr nenn, was du morgen schaffst, schon heut dein Eigen. Mit diesen Worten hat Brecht der Vision des Künftigen eine reale Kraft gegeben, aber der Standort, den er gewählt hat, die Deutsche Demokratische Republik, war ihm zugleich auch der weltanschauliche Standpunkt, der ihm einzig und allein Gewähr dafür bot, dass solche kühnen Perspektiven sich auch verwirklichen lassen. Die Deutsche Demokratische Republik war darum sein Staat. Er stand mit ihm auf Du und Du, er war ganz der Seine. Brecht war als Dichter ein Arbeiter. Seine Dichtung war Präzisionsarbeit. Er verabscheute den Ausschuss. Weniger war mehr, wusste er, und verwendete sparsam seine reichen Mittel. So erreichte er eine einzigartige Konzentration des Ausdrucks. Dichtung war ihm nicht Ausweitung, nicht Abschweifung, nicht Ausschweifung, sondern Abstrich, Fassung, Verdichtung. Es wurde ihm nicht immer leicht gemacht, aber vor allem hat er es sich nie leicht gemacht. Und so hielt er allen Versuchungen, Heimsuchungen, allen Schwierigkeiten und Prüfungen stand, wovon ihm in seinem Jahrhundert nichts erspart blieb. Der strengste Richter war er sich selber gegenüber. Oh, wie hielt er sich in Kontrolle! Welch eine Disziplin! Er war unbeirrbar, unbestechlich. Er ließ sich Zeit, er konnte warten. Er sah sein Werk wachsen, auch dort, wo der Erfolg noch nicht sichtbar war. Den außerordentlichen Erfolg, den Weltruhm, der ihm in den letzten Jahren beschieden war, schrieb er, wenn er überhaupt einmal davon sprach, weniger seinem eigenen Verdienst zu, als vielmehr der Tatsache, dass das sozialistische Prinzip, dem er diente, zu einem weltweiten System geworden war und dass in diesem weltweiten System die Kunst einen ehrenvollen Platz einnahm. In welchem Deutschen unserer Zeit war solch ein Reichtum der Gedanken mit solcher volksliedhaften Einfachheit verbunden? Wer hat das Harte mit solcher Zärtlichkeit ausgesprochen? Wer konnte so hartnäckig und zärtlich zugleich sein? Wer hat Zärtliches gesagt mit solcher Härte? Welcher Chronist unserer Epoche sah das goldene Wenn des Morgens in der schönen Flut steigender Ähren so klar wie er? Wer verstand die Mütterlichkeit in ihrer Wärme, ihrer Bedrohtheit und ihrer Unbesiegbarkeit wie er? Wer war uns ein so guter Kamerad? Wer solch ein treuer Freund der Jugend? Gorkis Mutter lebt in vielerlei Gestalten in dem Werke Brechts fort. Der großen Mutter Deutschland und den Müttern der Welt hat Brecht ein unvergängliches Denkmal gesetzt. In der Unendlichkeit des Trauerns hören wir die Klagen der Mütter, die um Brecht ihren vielgeliebten, somit recht gefeierten Sohn weinen. Er hat das Haus des Berliner Ensembles, dessen Bühne, zu einer Stätte gemacht, von der ein Glanz ausging über Deutschland, über die Welt. Er hat in Gemeinschaft mit seiner Gefährtin ein Ensemble geschaffen, das seinem dramatischen Genie entsprach und eine Heimstätte bester deutscher Dichtung geworden ist. Jedes Wort, das er sprach, sei es in Versen, in Prosa, in Dramen, in theoretischen und praktischen Versuchen, wie er allzu bescheiden seine Arbeiten nannte, war eine Verteidigung der Poesie, des Friedens, der wahren Menschenrechte. So darf die Trauerunendlichkeit uns zugleich auch zur Gewissheit werden, dass sein Werk ins Unendliche weiterreicht und selber ein Unendliches ist. Wir sprechen mit ihm und fragen ihn über den Tod hinweg, und er spricht mit uns und antwortet uns über seinen Tod hinweg. Er sitzt mit uns zu Tisch. Solch eine Art von Nähe ist diese Art von Abgeschiedensein, welch eine brüderliche Nähe. O Abschied also schwer, zum Wiedersehen aber wird das Scheiden und Abschied wird zur Immerwiederkehr. Das Mittelalterliche, mitten wir im Leben sind vom Tod umgeben, hat er abgewandelt in den Satz, mitten im Tode sind wir umfangen vom Leben, umfangen tief und ganz von dem Seinen. Er ist uns nur so weit entrückt, dass wir sein Bild allseitig zu betrachten vermögen. Nicht weiter hat er sich von uns entfernt. Dieses Bild nimmt, je ernsthafter wir es beschauen, immer neue Züge an. Ein neues Wirklichkeitsbild ist entstanden in dem Seinen. Ach, wir, die wir den Boden bereiten, wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Aber Bert Brecht, der große Dichter, der wunderbare Genosse war es, freundlich. Freundlich zu jedermann, auf das alle freundlich werden, menschlich werden. Zu dieser Freundlichkeit gehörte auch vielfaches gesellschaftliches Wirken, sei es in der Deutschen Akademie der Künste, als Präsident des Pennzentrums, in der Friedensbewegung, im Deutschen Schriftstellerverband und auch im Ministerium für Kultur, dessen künstlerisch-wissenschaftlichem Rat er angehörte. Freundlich und sachkundig, viel erfahren und stets bescheiden saß er dort wie unter seinesgleichen. Nun hat er Platz gefunden gegenüber einem, der seinesgleichen ist und dem er wesensverwandt ist, so wie jeder große Dichter jedem großen Denker. Gegenüber dem Grabe Hegels auf dem Dorotheenfriedhof in der Chausseestraße, neben seiner Wohnung, in der er am 14. August in einer kühlen Sommernacht gestorben war. Der gedichtete Gedanke, das durchdachte, das denkende Gedicht. Der angestrengte Begriff, die hohe, edle Vernunft des Denkens und die schöne, klangvolle Vernünftigkeit des Dichters, sie beide ruhen nun beieinander, vereinen sich und erheben sich als ein Zeichen des Sieges der Vernunft über die Jahrhunderte hinweg. Über Deutschland aber, das heute in der Trauer der unendlichen Eins ist, stehen nach wie vor seine Worte und bleiben stehen so lange, bis wir die Schrift unsichtbar machen dürfen, wenn unser Werk des Friedens vollbracht ist. Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Trauernd um Brecht wurden wir aufgeschreckt durch die Nachricht von dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Bundesrepublik. Brecht hätte dazu nicht geschwiegen. Er hätte dargelegt, dass die Partei weiterleben wird, trotzdem, trotz alledem, und wachsen wird zu einer ungeahnten Stärke. Er hätte das Lob der Partei gesungen, wie in seinem Gedicht: Der Einzelne hat zwei Augen, die Partei hat tausend Augen. Die Partei sieht sieben Staaten, der Einzelne sieht eine Stadt. Der Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden. Der Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht vernichtet werden. Denn sie ist der Vortrupp der Massen und führt ihren Kampf mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind aus der Kenntnis der Wirklichkeit. In all seiner Nüchternheit und gerade darum war Brechts Werk eine strahlende Gewissheit vom Triumph des Sozialismus. Bertolt Brecht verheißt uns: Eines Tages war das nicht mehr so und zu Ende waren tausend Jahre Not. Aus der Jammer über der Getreidekammer hob sich hoch eine wunderbare Fahne, die war rot. Diese rote Fahne neigt sich tief, von Trauer umflort, vor unserem Genossen, unserem Freunde, vor dem Dichter, vor dir, Brecht.
Was sagt uns das?
Ich glaube, man muss ihm das verzeihen. Ich glaube nicht, dass das seinem Herzen entspringt, sondern dass das tatsächlich der Rhetorik einer politischen Pflichtaufgabe entspricht. Wenn man das als Literaturwissenschaft betrachtet, muss man sagen, einige wirklich kluge und charakteristische Merkmale von Brechts Werk hat er hier richtig bestimmt. Das Ganze ist aber erstickt in einem Wortreichtum, der auch die wenigen klugen Einsichten wieder dem Nichts preisgibt.
Ja, gleichzeitig ist es ja auch eine Trauerrede, die sehr viel wieder über Becher selbst sagt. Also einerseits ist es politische Rhetorik, aber andererseits kommen also Schlagworte wie Disziplin oder Maß. Das sind so Becher-Schlagworte. Die hatten wir bei dem Gedicht auf Ben vorhin auch schon, ne? Dass er auch Brecht irgendwie in so eine, auf so ein Podest stellt. Der konnte Maß halten und der war immer freundlich. Und dann kann man ja immer so leise mithören, naja, ich eigentlich nicht, aber das wäre so ein Vorbild für mich. So ein bisschen, das steckt ja da auch drin.
Also Brecht gegenüber ist es natürlich an einem Punkt außerordentlich ungerecht. Und das ist gerade der Punkt, der diese drei Dichter eigentlich viel stärker vereint als alles andere. Nämlich, das ist die, wie Brecht in Dickicht der Städte sagt, das Chaos ist verbraucht, es war die schönste Zeit. Der Expressionismus, die Wildheit, das Anlaufen gegen die Grenzen der Sprache, das ist es, was Ben, ihn und Brecht miteinander in eine Beziehung bringt und was vielleicht so unterhalb alles dessen, was später in politischen und literarischen Zusammenhängen geäußert ist, nicht unbedingt vergessen werden sollte.
Das ist fast schon ein Schlusswort. Wir haben noch eine kleine Überraschung mitgebracht, von der du noch nichts weißt für dich.
Eine Bombe.
Na, also möglicherweise. Die Frage, ist es eine ästhetische Bombe? Genau, das musst du dann kommentieren und beurteilen. Christine Eichhorn hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Die Geschichte von Becher, Ben und Brecht.
Und der Witz ist dabei, dass man das ja so schwer aussprechen kann.
Genau. Und das tragen wir jetzt vor.
Nochmal die Geschichte von
Becher, Ben und Brecht. Ben brennt für Becher und Brecht.
Becher brennt für Ben und Brecht.
Brecht brennt für Becher und Ben.
Ben und Becher brechen mit Brecht.
Brecht und Becher brechen mit Ben.
Mit Becher brechen Ben und Brecht.
Brecht und Ben sprechen mit Becher.
Becher und Brecht sprechen mit Ben.
Ben und Brecht sprechen mit Becher.
Ben verspricht Brecht einen Becher.
Brecht verspricht Ben einen Becher.
Einen Becher verspricht Ben Brecht.
Einen Becher verspricht Brecht Ben.
Was Ben und Becher verbrechen, nein, was Ben und Becher versprechen, ist für Brecht ein Verbrechen.
Was Brecht und Ben verbrechen, ist für Becher ein Versprechen.
Ben und Becher brechen mit Brecht.
Becher und Ben sprechen mit Becher und Brecht sprechen mit Ben.
Mit Becher brechen Ben und Brecht.
Einen Becher verspricht Brecht Ben.
Ben brennt für Brechts Becher.
Brecht brennt für Bens Becher.
Bechers Ben bricht mit Brecht.
Brechts Becher spricht.
Bens Becher bricht.
Ich glaube, dass man mit dieser Hommage an Ernst Jandl, dem anarchistischen Erbe der Dreien, am ehesten gerecht werden kann.
Das nehmen wir jetzt als Kompliment. Das freut uns, dass es uns gelungen ist, dem Erbe von Becher.
Nein, das ist schon auch, das ist ja auch technisch sehr gekonnt. Also das verdient meine Bewunderung. Ich hoffe, dass das nicht aufgenommen wird, dass ich so aus meinem Herzen heraus
die Aufnahme spreche. Läuft. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft will ja wissen, wie über dieses Gedicht in der Nachwelt.
Ja, ich meine, das ist schon beachtlich. Also,
ja, das freut mich sehr. Ja, wir sind aber nicht ganz so ernst und schwer, wie wir die viele Texte, die wir heute hatten, sondern wir haben gedacht, wir machen es uns ein bisschen lustig, weil es eben tatsächlich eine Herausforderung ist, über diese drei Namen zu sprechen. Die heißen halt auch alle so ähnlich. Ne? Das ist irgendwie...
Sind eben vom Namen her so leicht verwechselt. So
deswegen hat Toni sie auch häufig in einen Becher geworfen. Ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Also dann haben wir doch jetzt einen ganz lustigen, amüsanten Abschluss für die Folge und bedanken uns bei Hans-Harald Müller, der so nett war, zu kommen und uns seine Kompetenz zur Verfügung zu stellen und unsere damit weiter anzufüllen, unseren Becher zu bereichern.
Vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge wieder anders mit Christine Eichhorn und
Toni Bernhardt.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.